SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, guten Morgen. In der US-Metropole San Diego hat es einen Angriff mit Schusswaffen auf ein großes islamisches Zentrum gegeben. Ein Wachmann und zwei weitere Männer sind dabei getötet worden. Mutmaßliche Täter sind zwei Teenager, sie sollen sich laut Polizei selbst erschossen haben. In dem Zentrum gibt es neben einer Moschee auch einen Kindergarten und eine Schule. Unsere USA-Korrespondentin Antje Sieb berichtet.
Der getötete Wachmann habe möglicherweise eine größere Katastrophe verhindert, sagte der Polizeichef von San Diego, Scott Wahl. Die Ermittlungen zu möglichen Motiven laufen. So soll etwa ein Haus durchsucht werden, das mit einem der Jugendlichen in Verbindung steht. Es gebe Hinweise auf Hasskriminalität, sagte der Polizeichef, ging aber nicht ins Detail. Bereits am Vormittag hatte die Mutter eines der Verdächtigen ihren Sohn vermisst gemeldet. Zusätzlich waren ihr Auto sowie mehrere Waffen verschwunden. Deshalb waren Ermittler bereits auf der Suche nach dem Jugendlichen, als die Notrufe aus der Moschee eintrafen.
Der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schnieder von der CDU geht davon aus, dass seine schwarz-rote Koalition besser funktionieren wird als die im Bund. Schon die Vorbereitungen für die gemeinsame Regierungsarbeit seien sehr vertrauensvoll verlaufen, sagte Schnieder am Abend in den ARD-Tagesthemen.
Wir sind hier in Rheinland-Pfalz und es geht mir darum, dass wir eben in dieser vertrauenswürdigen Art miteinander arbeiten, dass wir hier nicht den Eindruck erwecken, als würden wir uns öffentlich zanken. Das haben wir auch bis jetzt nicht getan. Wir haben auch nicht in jedem Punkt Übereinstimmung. Aber da muss man dann eben politisch ringen, politisch um den richtigen Kurs streiten. Koalition bedeutet auch Kompromiss. Das ist bisher sehr gut gelungen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir werden das auch so in die nächsten Wochen und Monate tragen.
Das Impfstoffunternehmen BioNTech sucht mit der Stadt Tübingen nach Lösungen für den Forschungsstandort dort, der geschlossen werden soll. BioNTech hatte vergangenes Jahr das Tübinger Unternehmen CureVac übernommen. Es gebe konstruktive Gespräche darüber, wie es mit der RNA-Forschung in Tübingen weitergehen soll, so die Stadt. SWR-Reporterin Maren Seehuber berichtet.
BioNTech hatte angekündigt, den Forschungsstandort in Tübingen zu schließen. Über 700 Arbeitsplätze sind betroffen. Nicht nur im Tübinger Gemeinderat gab es heftigen Gegenwind. Die Stadt schreibt jetzt, BioNTech wolle helfen, die bestehende Forschung in Tübingen zu halten und weiterzuentwickeln. Gemeinsam werde ausgelotet, wie man die Produktionsanlage künftig weiter nutzen könne. Laut Stadtverwaltung wäre dazu beispielsweise auch eine Ausgründung des RNA-Bereichs oder ein neues Forschungsnetzwerk denkbar.
Tech-Milliardär Elon Musk hat im Rechtsstreit gegen das KI-Unternehmen OpenAI eine Niederlage erlitten. Ein Gericht im kalifornischen Oakland wies die Klage des Tesla-Chefs ab und begründete, Musk habe diese nicht rechtzeitig eingereicht. Musk hatte OpenAI vorgeworfen, als früherer Investor über die angeblich gemeinnützige Ausrichtung getäuscht worden zu sein. Er forderte deshalb Schadensersatz in Höhe von umgerechnet 114 Milliarden Euro. Die russlandkritische TV-Dokumentation Mr. Nobody Against Putin ist am Abend in Berlin beim Civis Medienpreis als bester Beitrag des Jahres ausgezeichnet worden. Annika Witzel berichtet von der Preisverleihung.
Die Jury lobte besonders den Mut und den Humor des Films und das intime Bildmaterial, das in Mr. Nobody Against Putin das autoritäre Russland zeigt. Neben der Doku wurden noch 7 weitere Beiträge ausgezeichnet. Zum Beispiel der Audiobeitrag Belal kommt aus Afghanistan aus dem WDR-Mausradio oder das Instagram-Reel Wie Medien und Politiker die deutsche Gesellschaft spalten von Büschra Sayed. In 2 Kategorien durfte das Publikum mitentscheiden, wer den Civis Medienpreis bekommt. Die meisten Stimmen erhielten der Kinofilm Extrawurst mit Christoph Maria Herbst und Harpe Kerkeling in den Hauptrollen und der Podcast Spielabbruch – Macht Gewalt den Amateurfußball kaputt von Radio Bremen und dem Bayerischen Rundfunk.
Nach 33 Jahren ist das Saarland-Abkommen der Saison zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Am Wochenende hat der Dorfverein SV Elversberg den Aufstieg klargemacht. Gestern Abend wurde dann in Elversberg dieser Aufstieg gefeiert und Eindrücke von der Feier hat René Henken.
Großer Jubel in Elversberg. Mehr als 5000 Fans sind vor das Rathaus der Gemeinde Spiesen-Elversberg gekommen, um gemeinsam mit ihrer Mannschaft den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu feiern. Gegen 18 Uhr kam die Mannschaft mit dem Bus an, hat sich zuerst in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen. Nach dem offiziellen Teil im Rathaus sind die Spieler vor das Rathaus gegangen, angeführt von Kapitän Lukas Pinkert. Für die Aufstiegsfeier hat die Gemeinde extra ein Stahlgerüst aufgestellt, weil das Rathaus keinen eigenen Balkon hat. In der Gemeinde Spiesen-Elversberg leben rund 13.000 Menschen. Damit ist sie die kleinste Kommune, in der jemals Bundesliga-Fußball gespielt wurde.
Riesenfreude also in Elversberg. Enttäuschung dagegen bei den deutschen Eishockeymännern. Bei der Weltmeisterschaft haben sie auch das dritte Spiel verloren. Gegen Gastgeber Schweiz stand es am Ende in Zürich 1:6. Sportreporter Burkhard Hupe berichtet.
Fast 26 Minuten lang war die deutsche Mannschaft mindestens ebenbürtig, hatte gute Chancen und einen starken Torhüter und ein eigenes Überzahlspiel, das den sportlichen Untergang einleitete. Nach einem Fehlpass vor dem Schweizer Tor wurde Deutschland nämlich ausgekontert und aus einer möglichen Führung war ein faktischer Rückstand geworden. Innerhalb von nur 12 Minuten folgten 4 weitere Gegentore. Den Ehrentreffer kurz vor dem Ende erzielte Freddy Tiffels. Die deutsche Mannschaft muss jetzt alle ausstehenden 4 Partien noch gewinnen, um den Sprung ins Viertelfinale zu schaffen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh und am Vormittag wechseln sich Wolken und Sonnenschein ab. Später wird's dann wolkiger und von der Eifel bis zur Saar beginnt's zu regnen. Bis zum Abend hin erreicht der Regen dann auch den Westerwald, die Vorderpfalz und Baden. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 13 Grad in der Hohen Eifel und 20 Grad in der Kurpfalz. Morgen ist es wolkig mit Sonne, vor allem in Baden-Württemberg kann's einzelne Schauer geben und es wird etwas wärmer.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Den Alltag hinter sich lassen, Zeit haben für sich, für den Partner, für die Kinder. Wo geht das besser als im Urlaub? Die ganze Woche über sprechen wir hier in SWR aktuell darüber, wie man als Familie die gemeinsame Zeit so gestalten kann, dass alle etwas davon haben. Und während bei den meisten der Urlaub zwischen 1 und 3 Wochen dauert, hat sich Familie Schäfer aus dem Odenwald deutlich mehr Zeit genommen. Sie hat vor einigen Jahren ernst gemacht, das Haus verkauft, die Rucksäcke gepackt und ist aufgebrochen zu einer 3,5-jährigen Weltreise. Die hat Vater Mark, Mutter Jenny und die beiden Söhne, damals 8 und 11 Jahre alt, unter anderem nach Island, Costa Rica und Australien geführt. In ihrem Reiseblog strandfamilie.de kann man das alles nachlesen. Dort berichten die Schäfers auch darüber, wie sich das Familienleben auf so einer langen Reise anfühlt. Herr Schäfer, mittlerweile sind Sie schon länger wieder zurück. Ihre beiden Söhne sind älter geworden. Einer ist inzwischen von zu Hause ausgezogen. Wenn Sie zurückschauen auf Ihr großes Abenteuer, wie sehr hat Sie diese Zeit geprägt?
Oh, spannende Frage. Das war natürlich eine sehr intensive Zeit, wo ich sage, da sind wir auch als Familie echt noch mal mehr zusammengewachsen. Gerade wir haben sehr unterschiedliche Reiseformen während den 3,5 Jahren gemacht. Das heißt, da gab es mal Abschnitte, die wir mit dem Mietwagen unterwegs waren. Und dann gab es aber auch Abschnitte, gerade in Australien und auch in 6 Monaten USA, die wir noch hatten, die wir halt im Camper verbracht haben. So, und jetzt hatten wir natürlich sehr engen, sehr begrenzten Raum in so einem Wohnmobil natürlich nur. Und dann pubertierende Kinder war sehr spannend. Das heißt, alle Konflikte, die da irgendwie anstanden, mussten halt gleich gelöst werden. Ansonsten wäre das echt schwierig gewesen. Und das sind aber Dinge, die wir uns auch bewahrt haben, die uns da echt eine schöne Lehre auch waren. Ja.
Hat denn diese Weltreise dazu geführt, das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man so eng beieinander ist, dass sie sich als Familie nochmal ganz anders kennengelernt haben als zuvor?
Total. Also das ist natürlich, das wissen wir auch zu schätzen, ein Geschenk, so eine Reise natürlich machen zu können und so eine intensive Zeit dann auch zu erleben. Aber man lernt halt im Detail, also wir sind 24 Stunden für 3,5 Jahre immer irgendwie zusammen gewesen. Da lernt man sich einfach nochmal viel intensiver kennen. Und wir haben schon gemerkt, so das, was vielleicht sonst Zwischentöne mal so waren, die viel besser dann auch zu deuten und zu lesen. Also ich sage immer, ich bin nicht der Allerempathischste so, aber ich glaube, das war so die Situation oder die Reise hat da schon geholfen, viel feinfühliger dann auch für die Bedürfnisse auch der anderen zu werden.
Sie hatten ja ganz viele positive Erlebnisse. Was war da eins der Highlights aus Ihrer Sicht?
Ja, das sind Erlebnisse und auch Länder. Also eine Sache, von der wir immer noch zehren, beispielsweise in Island als Familie. Also Island hat so die Besonderheit, dass es da ganz viele Ferienhäuser gibt, die so ein Hot Tub, also so einen schönen heiße Badewanne draußen im Garten haben, weil das Wasser, das Warme direkt aus der Erde da quasi kommt und man das sehr großzügig dann auch nutzen kann. Als Familie in diesem 40 Grad warmen Wasser zu liegen, gemeinsam über den Tag nochmal zu sprechen und dabei Nordlichter dann auch beobachten zu können, da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut. Also das waren ganz, ganz intensive, tolle Erlebnisse. Und wie gesagt, Island ist auch so ein Land, auch wenn die Kinder jetzt nicht mehr so Bock haben, mit uns in Urlaub zu fahren. Ich glaube, wenn wir die Option nochmal ziehen würden, wären die dann mit dabei. Der anderen Seite war dann ein Land nochmal für uns besonders, das war Costa Rica. Das ist einfach ein unglaublich buntes, schönes, artenreiches Land. Wir hatten ja quasi die Aufgabe, weil die Kinder ja von der Schule beurlaubt waren, das erste Jahr, dann haben wir uns abgemeldet tatsächlich auch in Deutschland, hatten keine Schulpflicht mehr, natürlich selber die Verantwortung zu tragen, dass die Kinder sauber da auch was lernen. So, und diese Länder haben natürlich dann immer das angeboten, ne? Also Island, lernst du sofort was über Vulkane und Gletscher, und in Costa Rica mit dieser unglaublichen Tier- und Pflanzenwelt dann natürlich auch das, was klassischerweise vielleicht die Schülerkollegen im Biologieunterricht dann gemacht haben, haben wir halt live erlebt und immer zum Anfassen dann für die Kinder gehabt.
Eindrücke waren das von Marc Schäfer. Er ist mit seiner Familie 3,5 Jahre lang um die Welt gereist. Mittlerweile sind sie wieder zurück im Odenwald. Morgen spreche ich in unserer Serie dann mit einer Familienpsychologin darüber, wie wichtig regelmäßige und feste Termine im Familienleben sind, an denen man bewusst Zeit miteinander verbringt.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Russlands Präsident Wladimir Putin reist heute nach China. Wenige Tage nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump trifft er sich ebenfalls in Peking mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die Gespräche zwischen den beiden sind für morgen früh Ortszeit geplant. Einzelheiten von unserem China-Korrespondenten Maximilian Seib.
Xi und Putin wollen bei ihrem Treffen vor allem über zwei Themenfelder sprechen. Verschiedene Konfliktherde auf der Welt, wie den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, und über gemeinsame wirtschaftliche Projekte. Beide Seiten betonen schon länger, ihre Beziehungen seien auf einem beispiellos hohen Niveau. Gleichzeitig hat sich das Machtverhältnis verschoben. China ist in den vergangenen Jahren wirtschaftlich und politisch stärker geworden, Russland zunehmend abhängig. Peking ist nach dem russischen Überfall der Ukraine der wichtigste Abnehmer von russischem Öl und Gas, allerdings zu deutlich reduzierten Preisen. Der Besuch fällt zudem mit einem symbolischen Datum zusammen. Vor 25 Jahren unterzeichneten beide Länder ihren Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Zum Abschluss des Treffens sind eine gemeinsame Erklärung sowie mehrere bilaterale Abkommen geplant.
Das EU-Parlament und Vertreter der EU-Mitgliedstaaten verhandeln ab heute in Straßburg über die Umsetzung des Handelsabkommens zwischen EU und USA. Im vergangenen Sommer hatten sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Präsident Trump darauf verständigt. Die EU steht jetzt aber unter Zeitdruck, nachdem Trump ein Ultimatum bis zum 4. Juli gesetzt hat. Falls die EU das Abkommen bis dahin nicht umsetzt, will er die Zölle deutlich erhöhen. Einzelheiten von unserem Korrespondenten Andreas Meyer-Feist.
Geplant ist eine gegenseitige Entlastung. Für einen Großteil der EU-Exporte deckeln die USA ihre Zölle bei maximal 15%. Die EU will dafür ihre Zölle für viele US-Industrieimporte komplett streichen und mehr Agrarprodukte in die EU lassen, um einen Handelskrieg zu vermeiden. Die Meinungen dazu sind geteilt. Die EU dürfe Trump erst dann entgegenkommen, wenn er die Zollobergrenze nachweislich einhält, heißt es unter anderem bei den Sozialdemokraten. Die christdemokratische EVP-Fraktion, aber auch die EU-Kommission und viele EU-Länder wollen aber eher einen Vertrauensvorschuss für Trump, um keine neuen Gegenmaßnahmen zu provozieren. Wirtschaftsverbände fordern einen schnellen Abschluss, um der europäischen Industrie Planungssicherheit zu geben.
Mit Gordon Schnieder von der CDU hat Rheinland-Pfalz seit gestern einen neuen Ministerpräsidenten. Der grüne Cem Özdemir ist schon seit vergangener Woche neuer Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Heute leitet er die erste Kabinettssitzung der neuen grün-schwarzen Landesregierung. Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik berichtet.
Im Kabinett soll es nach SWR-Informationen um die Auswirkungen der jüngsten Steuerschätzung auf den Landesetat gehen. Alle Pläne von Grün-Schwarz aus dem Koalitionsvertrag stehen unter Haushaltsvorbehalt. Der Start in die neue Legislaturperiode ist für den neuen Regierungschef und seine Koalition alles andere als wunschgemäß verlaufen. Die Regierungsfraktionen Grüne und CDU verfügen im Landtag über jeweils 56 Sitze. Von der Zweidrittelmehrheit mit 112 Mandaten bekam Özdemir bei seiner Wahl allerdings nur 93 Stimmen. 19 Abweichler aus dem Regierungslager votierten nicht für den grünen Ministerpräsidenten als Nachfolger von Winfried Kretschmann.
Hat Amazon Prime Video rechtswidrig die Vertragsbedingungen geändert? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute das Bayerische Oberste Landesgericht in München. Es verhandelt die Klage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen den Streamingdienst. Amazon hatte im Februar 2024 zusätzliche Werbung eingeführt und gleichzeitig die Qualität von Bild und Ton verringert. Wer weiterhin werbefrei und bei gleicher Qualität streamen wollte, sollte dafür extra zahlen. Details zur Klage von Jutta Kaiser aus unserer Verbraucherredaktion.
Die Verbraucherzentrale Sachsen sagt, die geschätzt 17 Millionen Kundinnen und Kunden hätten keine Möglichkeit gehabt, die Änderung abzulehnen. Um die gewohnte Leistung zu bekommen, hätten sie ein zusätzliches Abo abschließen müssen für 2,99 Euro pro Monat. Die Verbraucherschützer wollen, dass Amazon allen Betroffenen einen Teil ihrer monatlichen Gebühren zurückzahlt. Wichtig ist der Stichtag 5. Februar 2024. Das ist der Tag, an dem Amazon die zusätzliche Werbung für den Streamingdienst angekündigt hat. Bei der mündlichen Verhandlung geht es im Kern um die Frage, ob Amazon bestehende Vertragsleistungen nachträglich verschlechtern durfte. Das Unternehmen argumentiert, man habe die Kunden transparent, im Voraus und in Übereinstimmung mit geltendem Recht informiert. Ein Urteil fällt frühestens in 6 Wochen.
Die deutschen Wälder sind schon länger in schlechter Verfassung. Wie sich ihr Zustand im vergangenen Jahr verändert hat, dazu stellt Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer von der CSU heute einen neuen Bericht vor. Aus Berlin berichtet Anne-Kathrin Mellmann.
Zu schaffen machen den Bäumen Trockenheit, Hitze und Schädlinge wie der Borkenkäfer. Besonders von Schäden betroffen sind Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen. Nur noch jeder 5. Baum gilt als gesund. Das belegen auch Satellitendaten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Zwischen 2017 und 2024 gingen danach etwa 900.000 Hektar Wald verloren. Besonders stark schrumpfen Wälder im Harz, Südwestfalen, im Südosten von Thüringen und in der Grenzregion von Sachsen zu Tschechien. Für die Waldzustandserhebung werden unter anderem die Baumkronen untersucht und erfasst, wie stark sie Blätter oder auch Nadeln verloren haben.
Wenn es unseren Wäldern wieder besser gehen soll, dann wird es natürlich auch helfen, wenn man Emissionen senkt. Ab heute kann man die E-Auto-Prämie der Bundesregierung beantragen. Wer ein neues E-Auto oder einen Plug-in-Hybrid kauft oder least, kann bis zu 6.000 Euro Förderung bekommen. Wie die Prämie genau funktioniert, erklärt Caroline Dünnebier aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Wie hoch der Zuschuss ausfällt, hängt vom Fahrzeug, dem Einkommen und der Familiengröße ab. Vor allem Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen sollen profitieren. Wer im Jahr bis zu 80.000 Euro verdient, kann die Förderung bekommen. Familien mit Kindern dürfen etwas mehr verdienen. Wichtig ist, gefördert werden nur neue Fahrzeuge, die seit Anfang des Jahres zugelassen wurden. Gebrauchte E-Autos werden nicht gefördert. Die Förderung kann über ein Online-Portal beantragt werden. Ziel ist es, mehr Menschen den Umstieg auf klimafreundlichere Autos zu erleichtern. Die Bundesregierung rechnet damit, in den nächsten 3 bis 4 Jahren rund 800.000 Fahrzeuge zu fördern. Insgesamt werden dafür rund 3 Milliarden Euro bereitgestellt.
Und maßgeblich, ob man die Förderung bekommt, ist übrigens das zu versteuernde Einkommen, nicht das Bruttogehalt. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems begrüßt die E-Auto-Prämie. Er meint, schön, dass auch beim Klimaschutz mal das Zuckerbrot ausgepackt wird.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Klimaschutz hat ja leider ein schlechtes Image in letzter Zeit. Zu moralisch, zu viel Zeigefinger, zu unsexy. Da ist es ganz erfrischend, dass Umweltminister Carsten Schneider die richtig geilen E-Autos, wie er sie selbst nennt, bezuschusst. Beziehungsweise boostert, wie es im Umweltministerium heißt. Einfach mal einen ausgeben. Geschenkt, dass damit wahrscheinlich nicht im Alleingang die ganz große Mobilitätswende in Gang kommt. Geschenkt auch, dass wer in Deutschland Förderung will, sich dem nationalen Autofetisch unterwerfen muss. Und geschenkt, dass auch E-Autos bei Windstille und Schatten wahrscheinlich mit Kohle und Gasstrom aufgeladen werden müssen. Es geht ums Prinzip. Es geht darum zu zeigen, was mit Klima- und Mobilitäts- und Energiewende Positives erreicht werden kann. Dass man sich unabhängig vom nächsten irren Krieg und explodierenden Ölpreisen machen kann. Dass der Staat nicht nur Schlechtes verbietet und verteuert, sondern auch Gutes belohnt und vergünstigt. Die Weltuntergangsszenarien vom Klimakollaps scheinen die Menschen ja nicht überzeugt zu haben. Also ist es vielleicht an der Zeit, Klimaschutz wieder sexy zu machen. Notfalls halt mit Boostern für richtig geile Autos.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.